Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Woche und eine neue Ausgabe von Radio DARC. Wir begrüßen Sie dazu recht herzlich und in der kommenden Stunde werden wir Ihnen unser Technikmagazin mit der Nummer 593 präsentieren. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 19. Juni 2026. Ich bin Colli Farrin und werde Sie durch das Programm führen. Heute stellen wir Ihnen einen ungewöhnlichen Ort einmal näher vor, das ist die Stadt Linsengericht in Hessen. Dort befindet sich eines der bedeutendsten Radiomuseen des Landes. Starten wir aber in diese Sendung mit Rock aus Schweden. Kaum jemand kennt noch die Sängerin und Songwriterin Erika Norberg. Sehr schade, denn sie brachte in den 1990er Jahren eine Reihe von wirklich guten Titeln heraus, die fast alle aus ihrer Feder stammten. Daher erinnern wir an sie mit Heavenly.
The gates of glory, I will close my eyes. Used to feel the magic when you hold on me tight. You're my main obsession, got my heart in hand. Feeling all this passion that I can't understand. In days of sun and
misery, don't leave my feelings behind. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Europas größtes Straßenfest mit Teilnahme des DARC. Bundesnetzagentur bearbeitete 318 Störungsmeldungen im Jahr 2025. NASA ehrt Funkamateure für Beitrag zur Artemis-2-Mission. Und nächstes Wochenende ist es soweit. Funkfachmesse Ham Radio startet. Am Mikrofon Conny Farren. Das Wochenende vom 20. bis 21. Juni war Schauplatz des größten europäischen Straßenfestes, das ist Zammernant in München mit rund einer Viertelmillion Besuchern. Mit dabei, wie auch schon in all den Jahren zuvor, der Deutsche Amateurradioclub mit seinem mobilen Funkwagen. Im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt war in den 1,5 Tagen einiges auf einer für den Autoverkehr gesperrten 6-spurigen Hauptstraße geboten. Zwischen dem Siegestor in Schwabing und der Feldherrenhalle ging es auf über einen Kilometer Länge um Modelle und Visionen einer besseren Welt, um eine ressourcenschonende Zukunft und eine menschenwürdige und solidarische Urbanität. Dazu gehören auch umweltbewusstes Leben und die innovative Nutzung des öffentlichen Raumes. Ein Angebot an Sport, Musik und Kultur lud zum Mitmachen und Genießen ein. Auch der kulinarische Aspekt kam nicht zu kurz. In dieses Geschehen gliederte sich auch der Amateurfunk mit einem speziellen Funkanhänger ein. Der DARC bot hierin die Erarbeitung eines Morse-Diploms, das Suchen von versteckten Minisendern bis hin zu Live-Funkkontakten über den geostationären Satellitentransponder QO100. Das verursachte so manche Aha- und Oho-Äußerung der Besucher. Angeregt durch die Darstellung in vielen persönlichen Gesprächen über die vielfältigen Möglichkeiten, die der Amateurfunk bietet, füllte sich auch rasch der Ordner mit den Kontaktbögen für ernsthaft Interessierte. Diese Veranstaltung wird den im Herbst startenden Vorbereitungskursen für die Prüfung zum Amateurfunkzeugnis der Klasse E sowohl in Präsenz als auch online Zulauf bringen. Das Wetter spielte dieses Mal auch mit, obwohl es tagsüber mit über 30 Grad schon etwas warm war. Aber im breiten Innenstadtboulevard war immer ein Luftzug zu spüren. Nach Sonnenuntergang war es dann besser. Da heizte dann die Musik auf vielen Bühnen bis lange in die Nacht ordentlich ein. Straßenfeste sind oft eine Gelegenheit, auch den Amateurfunk und seine gesellschaftliche Bedeutung zu präsentieren und viele neue Kontakte zu knüpfen. Auch im zweiten Teil der Veranstaltung vom 12. bis 13. September planen die Münchner Ortsverbände wieder eine Teilnahme mit Geräten und Antennen und für die Kinder und Jugendlichen sind spezielle Aktionen geplant. 318 Störungsmeldungen hat der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur für den Bereich des Amateurfunkdienstes im Jahr 2025 bearbeitet. Diese Zahl geht aus dem Jahresbericht Telekommunikation hervor, den die Behörde kürzlich veröffentlicht hat. Der Amateurfunkdienst liegt damit im Mittelfeld. Für den Rundfunk wurden 678 Vorgänge bearbeitet, bei Short-Range-Devices waren es 510, im Bereich leitergebundene Telekommunikationsnetze waren es 456, bei Mobilfunk 359, bei WLAN, Bluetooth und so weiter 194. Schlusslicht bildet der BOS-Dienst mit 63 Vorgängen. Insgesamt hat die Bundesnetzagentur über 3.100 Funkstörungen sowie elektromagnetische Unverträglichkeiten bearbeitet. Ein Großteil der Meldungen wurde online über das Bundesportal eingereicht. Funkstörungen werden fast immer durch nicht konforme oder minderwertige Elektrogeräte verursacht, meist aus chinesischer Produktion. In diesem Falle kann jedermann eine Störmeldung über ein Webportal der Bundesnetzagentur absetzen. Die Bearbeitung ist kostenlos. Die AMSAT-DL hat von der NASA eine offizielle Anerkennungsurkunde erhalten. Das ist das Certificate of Recognition für ihre Beteiligung an der Artemis-2-Mission. Im Rahmen der historischen Artemis-2-Mission gelang es AMSAT-DL und der Sternwarte Bochum, das Orion-Raumschiff durchgehend erfolgreich passiv zu verfolgen. Dabei wurden über 6 Terabyte an IQ-Daten und Dopplermessungen aufgezeichnet. Diese Leistung wurde von der NASA ausdrücklich gewürdigt, da sie eindrucksvoll demonstriert, welchen Beitrag Funkamateure und zivilgesellschaftliche Organisationen zur modernen Raumfahrt erbringen. Die Urkunde, unterzeichnet von Martha Shelton, Chef der NASA Space Communications und Navigation, trägt das Datum des 24. April 2026 und würdigt den eifrigen Einsatz und Erfolg bei der passiven Verfolgung des Orion-Raumschiffs. Besonders bedeutsam ist, dass die Urkunde auch die Besatzung der Artemis-2-Mission nennt. Commander Reed Wiseman, Pilot Victor Glover sowie die Mission Specialists Christina Koch und Jeremy Hansen. Drei von diesen Astronauten waren im Besitz einer Amateurfunklizenz. Am kommenden Wochenende ist es endlich soweit. Europas größte Fachmesse für Funktechnik wird wieder Tausende von Enthusiasten nach Friedrichshafen am Bodensee locken. Vom 26. bis 28. Juni werden nicht nur die neuesten Amateurfunkprodukte zu sehen sein, die Messe Ham Radio ist auch immer ein beliebter Treffpunkt von Besuchern aus aller Welt. Vor Ort können Sie ein vielfältiges Programm aus der gesamten Palette des Amateurfunks erleben. Der große Ham-Flohmarkt lädt zum Stöbern ein. Bei Händlern sind Geräte, Bauteile und Komponenten zu erwerben und auch der große ideelle Bereich gibt Einblicke in viele Themen. Das Bodensee-Treffen rundet alles mit einer großen Auswahl an technischen Fachvorträgen ab. Freuen Sie sich also auf ein spannendes Wochenende am Bodensee. Der DARC freut sich, viele Mitglieder und Freunde des DARC wiederzutreffen. Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Der folgende Musiktitel verdient nicht nur einfach kommentarlos angesagt zu werden. Hier müssen wir Ihnen unbedingt eine kleine Geschichte erzählen, eine tragische Geschichte. Der Name, um den es geht, heißt Topaz. Das war eine Rockgruppe aus Frankfurt am Main, die im Jahre 1979 gegründet wurde und wohl zu den meist unterschätzten Bands gehört. Sie veröffentlichten nur ein einziges Album mit wirklich tollen Titeln. Völlig unverständlich aber war, dass dieses Album von Topaz ein völliger Flop wurde und sich kaum verkaufte. Die Bandmitglieder trennten sich daraufhin nach nur einem Jahr und gingen zurück in ihre erlernten Berufe. Der Gründer Dieter Brandt verkraftete diesen Umstand nicht, geriet in Depressionen und nahm sich 1991 das Leben. Wenn wir nun eine Kostprobe hören, so fragen wir uns schon, warum denen einfach kein Erfolg beschieden war. Hier sind sie mit einer absoluten Rock-Rarität. Hier sind Topaz mit Hurricane.
Driving wild, I'll never forget.
Kalenderblatt. Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure.
Steffi, worauf freust du dich gerade besonders?
Ja, ich freue mich darauf, dass wir nächsten Mittwoch die Koffer und die Laptops hier aus dem Amateurfunkzentrum Baunatals in unsere Autos packen und dann mit dem gesamten Team von der Geschäftsstelle nach Friedrichshafen fahren. Dort findet nämlich die 49. Ham Radio statt.
Was erwartet die Besucher auf der Ham Radio in Friedrichshafen?
Wir haben wieder 3 Tage volles Programm vorbereitet. Neben Ausstellungen gibt es Vorträge, Workshops und den beliebten Funkflohmarkt. Also wir reden ja hier von der Ham Radio, Europas größte Amateurfunkmesse. Das ist halt der Treffpunkt in Europa für alle Funkfreunde und Funkinteressierten. Und wir haben uns wirklich viel Zeit genommen und haben Arbeit investiert und das Vortragsprogramm gestaltet. Wir machen die Ham Rally beispielsweise für Jugendliche am Freitag und am Samstag. Mit Artis, unserem Kooperationspartner, organisieren wir eine Lehrerfortbildung am Freitag, die aber auch offen ist für andere, wenn jemand Interesse hat, an praxisorientiertem Unterricht beispielsweise. Wir haben Ausstellungen auf der Messe zum Messemotto, da komme ich gleich nochmal dann dazu. Und wir haben ganz, ganz neu das DAC Lab, also einen offenen Maker- und Experimentierbereich neben dem Geschäftsstellenstand in Halle A1, wo man sich Problemen annehmen kann, die Funkamateure bisher noch nicht gelöst haben. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Und ich freue mich darauf, dass wir in diesem Jahr die Contest University unterstützen, des BCC. Da lernt man dann so richtig Funkwettbewerbe kennen oder wie man da dann in die höheren Punktebereiche kommt.
Was ist das Besondere an der Ham Radio in diesem Jahr?
Ja, die Ham Radio hat ein ganz besonderes Motto in diesem Jahr. Und zwar findet am Samstag zeitgleich die Astro statt. Eine eigenständige Fachmesse für Astronomie, Astrofotografie und Beobachtungstechnik. Und die öffnet am Samstag auf der B-Achse der Hallen in Friedrichshafen ihre Tore. Da hat der DRC auch das Messemotto dieses Jahr angeglichen. Es heißt Discover the Sky, Amateur Radio meets Astronomy. Und das ist wirklich total spannend. Es gibt ganz tolle und starke Überschneidungen mit Amateurfunk. Zum Beispiel auch Teleskope zum Anfassen, Vorträge und Workshops zum Thema Astronomie und Amateurfunk. Es gibt einen Astroflohmarkt auf der B-Achse, eine Secondhand-Börse und das Ticket gilt für beide Veranstaltungen. Also wirklich etwas ganz Tolles, weil die Schnittstellen, die sind schon immens zwischen beiden.
Ich habe gehört, es soll auch noch ein ganz besonderer Gast auftauchen. Wer ist denn das?
Ja, wir haben es geschafft und haben Rabea Rogge holen wir auf die Ham Radio. Die erste deutsche Astronautin wird am Samstag auf der Ham Radio sein. Sie ist Elektroingenieurin, Robotikerin und Polarforscherin und Astronautin und die erste deutsche Astronautin im Weltall. Und da freuen wir uns besonders drauf. Sie wird einen Vortrag halten bei uns im Bodensee. Treffen und sie wird auch ihr Buch signieren im Treff DRC am DRC-Stand. Das Buch hat den Titel Ein bisschen Weltraum für alle, Gedanken einer Astronautin zu Expeditionen, Robotern und Zukunftsvisionen und das passt unglaublich gut zum diesjährigen Messemotto und ich freue mich wahnsinnig, diese bemerkenswerte Frau kennenzulernen. Und im kommenden Jahr, da geht es natürlich weiter mit der Ham Radio. Wir feiern ja dieses Jahr 49. Ham Radio. Und nächstes Jahr feiert die Ham ihren 50. Geburtstag. Also kommt alle auf die Ham Radio nach Friedrichshafen. Wir erwarten euch dort an der Bühne am DRC-Stand im Vortragsprogramm. Jetzt fehlt eigentlich nur noch euer Besuch. Und ein Wiedersehen am Bodensee. Und damit VY73, eure Steffi, Delta Oscar 7, Papa Romeo. DARC Radio, your favorite station. Thank you.
Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Kennen Sie Linsengericht? Wenn Sie jetzt an ein Essen denken, etwa an eine Linsensuppe, dann liegen Sie leider komplett falsch. Linsengericht ist eine Kleinstadt in Hessen, gelegen an der A66, etwa 40 Kilometer östlich von Frankfurt am Main oder 25 Kilometer nördlich von Aschaffenburg. Sie sollten sich diesen etwas eigenwilligen Namen für eine Ortschaft gut merken, denn in Linsengericht befindet sich eines der bedeutendsten Rundfunkmuseen Deutschlands. Unser Mitarbeiter Wolf-Dieter Roth, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta, stellt es Ihnen jetzt vor.
Rundfunkmuseen sind aufgrund der Grundstückskosten mitunter etwas abgelegen. Das ist klar, in der Innenstadt einer Großstadt, da kann man vielleicht das Deutsche Museum betreiben, weil das vor langer Zeit erbaut wurde. Aber heute könnte sich das keiner mehr leisten. Damit sind sie dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht immer optimal erreichbar. Dafür gibt es keine Parkplatzprobleme. Diejenigen Museen, in denen sich in einem ehemaligen Radiogeschäft nur alte Radios wild stapeln, kommen allerdings aus der Mode. Damit können nur Sammler und Fachleute etwas anfangen und selbst die finden das langweilig. In modernen Museen sind die Geräte auch in Funktion zu sehen und auch für Laien, Nichttechniker, Kinder und Familien interessant. Das große Vorbild dieser neuen, dem Deutschen Museum nachempfundenen Art war das fünfstöckige Rundfunkmuseum Fürth, dessen führende Rolle aber mittlerweile vom ebenfalls sehr großen Rundfunkmuseum Cham übernommen wurde. Das seit 1998 existierende Radiomuseum Linsengericht, offiziell ein eingetragener Verein, ist gegenüber diesen zwar ein Zwerg, doch didaktisch und erlebnismäßig gleichwertig. Das ist in einem kleinen Ort mit dem interessanten Namen Linsengericht. Da geht es also weder ums Mittagessen noch um etwas Juristisches, so heißt schlichtweg der Ort. Doch dieser ist zwar klein, aber innerhalb Deutschlands zentral gelegen. Das Ganze ist nicht weit von Frankfurt in Hessen. Das Museum wurde mit Unterstützung der Gemeinde Linsengericht im Dachgeschoss der dortigen alten Schule eingerichtet, was hohe Mietkosten erspart. Dafür wird kein Eintritt verlangt. Das Museum lebt ebenso wie die 2013 gegründete Radioklinik, in der man auch eigene Geräte reparieren lassen kann, neben Mitgliedsbeiträgen ausschließlich von Spenden. Diese sollte man deshalb auch beim Besuch nicht vergessen am Schluss oder vielleicht gleich am Anfang. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und will ebenso wie die GFGF, die Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens e.V., Wissenschaft, Forschung und Bildung auf dem Gebiet der Rundfunkgeschichte fördern. Interessant dabei ist, dass der Verein eine sehr intensive Jugendarbeit hat die übertrifft den der meisten OVs. Ursprünglich wurde das Museum von 7 Radiosammlern unter dem Namen Die Ohrwürmer eingerichtet und mit eigenen Geräten bestückt. Heute kümmert sich ein ganzes Team aus 25 Aktiven und 100 Fördermitgliedern um das Museum. 11 der Aktiven sind dabei unter 30 und 5 unter 18. Das ist jetzt wirklich untypisch für Radiosammler und stellt sicher, dass das Museum auch in der nächsten Generation fortgeführt werden kann und die Sammlungen nicht wie sonst oft mit dem Tod der Gründer herrenlos werden und dann vielleicht entsorgt werden. Die Ausstellung beginnt zeitlich 1861 beim Telefon von Philipp Reis, einem Lehrer, der in der Nachbar- und Kreisstadt Gelnhausen lebte. Es war daher nur logisch, hiermit zu starten. Ebenso wie beim Funkensender von Heinrich Hertz und den Frittern, Koherern und Detektoren von Themistocle Calcecchi Onesti, habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, handelt es sich hier aber um Nachbauten. Das erste wirkliche Originalgerät ist eine Intona 16 von 1897. Das ist ein Lochplatteninstrument, also eine Art Musikspieluhr mit Blasebalg und Lochplatte, die zwar inzwischen einige Töne verloren hat, aber immer noch vorgeführt werden kann. Wir können der Kuratorin Karin Henkel hierbei einmal zuhören. Ja, es klingt nicht so schrecklich schön, aber wie gesagt, es fehlen halt ein paar Töne, aber das Instrument funktioniert immer noch.
Die Platten waren auch jeweils für das Gerät angefertigt. Es gab andere Modelle und die Platten anderer Modelle passen hier nicht drauf.
In den Räumen folgen dann über 500 Radios der 20er, 30er, 40er, 50er und 60er Jahre. Und natürlich auch noch einige neuere Geräte. Darunter so einiges, was auch größere Museen nicht zu bieten haben. Aus der ehemaligen Sammlung von Günther F. Abele, leider inzwischen verstorben, stammen zwei Telefunken 512 WL von 1935, die aus einem zerbombten Keller gerettet werden konnten, die sogenannten Trümmerradios. Aus dem gleichen Jahr stammt ein Seibt-Beistuhl, der auch in die Museumsprospekte als Symbol Eingang gefunden hat. Weitere Maskottchen, die es auch als Sticker gibt, sind der Radiokater Jerry, der Radiodoktor und der Radioritter. Den können aufmerksame Leser der Website erhalten und Kinder, die bei Museumsführungen viele Quizfragen richtig beantworten. Die Website können wir mal erwähnen, das ist radio-museum.de und die Radioklinik hat radioklinik.de, das dann ohne Bindestrich. Der Bindestrich, der auch in den Namen gehört, hat seine Gründe darin, dass RM.org, Radiomuseum.org ohne Bindestrich geschrieben wird und man da nicht verwechselt werden will. Auch wenn es ja leider so ist, dass im deutschen Recht Bindestriche keine Gültigkeit haben, weil das ja eventuelle Streitigkeiten vermeiden würde und Juristen und Gerichte natürlich an teuren Streitigkeiten äußerst interessiert sind. Das Radiomuseum Linsengericht allerdings natürlich nicht. Höhepunkte der Sammlung sind unter anderem zwei Telefunken Katzenköpfe von 1931. Diese sind das Bindeglied zwischen den älteren Geräten, wo man noch externe Lautsprecher angeschlossen hat, und den moderneren mit eingebauten Lautsprechern. Externe Lautsprecher kamen dann ja erst später bei den Hi-Fi-Anlagen wieder. Das kleinere schwarze Gerät, das seit 2000 in der Sammlung ist, benötigt noch einen externen Lautsprecher, das größere braune, das kam dagegen erst vor kurzem hinzu und hat diesen bereits eingebaut. Und so hat man dann von den 20ern bis in die 70er Radios gebaut und meistens auch heute noch. Alle kleinen Geräte haben ja einen Lautsprecher eingebaut. Sieht man mal von Walkman-Geräten ab. Ein weiteres Highlight ist der Sachsenwerk Olympia Super von 1936. Er besitzt eine sogenannte Kinoskala, die projiziert die Ortsnamen der Sender auf die Skala. Da läuft also nicht so ein Zeiger wie sonst. Und auch der Schaub-Spitzkühler von 1937 hat einen Grund für seinen Namen, denn sein Design ist einem Autokühler nachempfunden. Natürlich fehlen auch die Einheitsempfänger der Nazi-Zeit und der Grundig-Heinzelmann nicht. Aus den goldenen 50ern und 60ern sind unter anderem der Hellas 3841W von Löwe Opta zu bewundern, ein Luxusgerät von 1958 mit 11 Röhren und 4 Lautsprechern. Dann der Concertino 53W von 1953, ebenfalls ein Luxusmodell, welches Telefunken zum 50. Jubiläum der Firma produzierte. Auch aus dem Osten gab es solche Geräte, beispielsweise der Rossini Großsuper vom VEB Goldpfeil Hartmannsdorf von 1961 mit NF-Stereo, also beispielsweise zur Schallplattenwiedergabe. Stereo auf UKW mit dem bis heute üblichen Pilottonverfahren wurde ja erst ab 1963 eingeführt. Dann noch ein Schaub Supraphon 52 von 1952. Das war damals eine eierlegende Wollmilchsau für 1750 DM. Das Musik vom magnetisierten Tondraht spielen und auch von Radio und von Schallplatte direkt auf Tondraht aufzeichnen konnte. Auch das kann man in Funktion bewundern. Schließlich noch ein Stern-Radio-Zaunkönig von 1954 und Designklassiker wie die TKD-Kaminuhr von 1950, der Hochtonlautsprecher Sputnik, der heißt so, weil er entsprechend aussieht, und der Braun-Schneewittchen-Sarg. Das Fernsehen hat eine Extraabteilung, in der einige auch heute noch beeindruckende Geräte stehen, wie eine Radio-Fernseh-Kombination von 1959, die an jene typischen früheren Karikaturen von Fernsehgeräten erinnert. So ein noch halbrunder Bildschirm und zwei große Knöpfe links und rechts mit einem Radio unten drunter. Das ist ein Grätz Landgraf F167. Ich hatte in meiner Jugend ein ähnliches Gerät, das aber noch einen UHF-Konverter gebraucht hat. Das konnte nur VHF, also Fernsehband 1 und 3. Dafür hatte es sehr guten Ton, weil es ja ein vollwertiges Radio war. Aber das hat dann fast 5 Minuten gebraucht, bis das Ganze mal lief, wenn man das zweite Programm sehen wollte. Denn zuerst fing es an zu rauschen, der Ton kam, dann kam auch das Bild, da schneite es dann und dann sprang irgendwann der UHF-Konverter an, weil der mit einem Bimetall-Relais arbeitete und erst dann erschien ein Programm. Direkt am Eingang steht außerdem ein Vorläufer des erst 1982 erschienenen Taschenfernsehers Sony Watchman. ein Orion TVR 7120. Der ist von etwa 1980, die Bildröhre hat eine Diagonale von 5,5 cm. Mit einer aufsteckbaren Vorsatzlinse wird das Bild dann etwa 7 cm groß. Der empfängt alle ehemaligen Fernsehbänder, UKW, Mittelwelle und Kurzwelle von 6 bis 18 MHz, kann sowohl mit Batterien und Akkus, also 6 Mignon-Zellen, als auch über ein Steckernetzteil betrieben werden, wiegt mit Batterie und Transporttasche etwa 1420 Gramm und kostete 399 D-Mark. Damals hat das sich nicht so recht durchgesetzt, mit so etwas wollte sich keiner die Augen verderben. Heute ist das ganz anders, am Smartphone tut das jeder. Es war übrigens nicht der erste Taschenfernseher, das war der Sinclair Microvision MTV. Der kam 1977 für 999 D-Mark auf den Markt. War technisch einzigartig, wirtschaftlich aber auch kein Erfolg. Zur Radioklinik gleich nach der Musik. D-A-R-C Radio, your favorite station. Eine Besonderheit des Radiomuseums Linsengericht ist die Radioklinik. Will man Geräte tatsächlich vorführen, so müssen die natürlich repariert und instand gehalten werden. Und wenn man das ohnehin schon macht, dann kann man das auch für andere Geräte anbieten. Gemeinnützig, also gegen Spende, es gibt da keinen festen Tarif. Man weiß ja auch vorher nicht, wie aufwendig so eine Reparatur wird. Es gibt eine Schauwerkstatt im Museum, da sind historische Messgeräte wie das Röhrenprüfgerät R-Prüf A2 der Wehrmacht von 1942 zu sehen oder ein Neuberger RPM 370-1 von 1959, ein Röhrentester. Aber die Reparaturwerkstatt für die defekten Geräte, die enthält natürlich aktuellere Messgeräte und hält hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards ein. Es ist ja nicht so trivial, alte Röhrengeräte zu betreiben und zu reparieren. Die hohe Spannung, die oft fehlende Netztrennung und die mitunter nicht mehr sicheren Kabel und Kondensatoren machen solche Geräte definitiv zu etwas, das nicht unbeabsichtigt im Hintergrund vor sich hin dudeln sollte, so wie es heute beim Radio und leider oft auch beim Fernsehen üblich geworden ist. Bei den alten Geräten wären dann elektrische Schläge und Brände zu erwarten. Zudem helfen ja eben auch Minderjährige bei der Reparatur der Geräte mit, sodass Nachlässigkeit bei der Sicherheit hier unverzeihlich wäre. Alle Werkstattplätze haben Regeltrenntransformatoren und alle Stromkreise sind über Fehlerstromschutzschalter zusätzlich gesichert und die komplette Elektrik wurde während Corona auf den letzten Stand der Technik gebracht. Bereits über 500 Geräte wurden an 4 Arbeitsplätzen im Museum und einigen bei Mitgliedern zu Hause erfolgreich instand gesetzt, etwa 50 im Jahr. Monatliche Reparaturberichte sind online auf der Website der Radioklinik zu sehen. Man kann sich dort also sogar anschauen, wie es gemacht wurde. Radio DRC konnte das Radiomuseum Linsengericht in einer speziellen Führung mit der Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens der GfGF ansehen. Für Gruppen können solche Sondertermine auf Anfrage jederzeit eingerichtet werden. Regulär ist das Museum sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Radioklinik öffnet am Freitag ab 19.30 Uhr mit Open End. Solange Licht an ist, ist auch noch wer da. Dabei werden Besucher sehr herzlich empfangen und sogar mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen bewirtet. Das Ganze ist also wirklich ein Event für die ganze Familie. Da langweilt sich keiner. Das Radiomuseum ist in der Florianstraße 6 bis 8 in Linsengericht und weitere Details können eben auf der Website des Museums nachgeschlagen werden, radio-museum.de. Und zum Abschluss noch ein kleiner Leckerbissen, den man richtig nur dort anschauen kann. Wir hören hier nur ganz kurz rein. Da erzählt ein Nordmende-Radio von seiner bewegten Geschichte. Das tut es mit der Stimme von Thomas Koschwitz, denn die hat es so oft gehört, dass es sie ganz verinnerlicht hat. Viel Spaß.
Wir wurden jedenfalls alle in Kartons gesteckt und dann ging es auf die Reise. Ich kam in Hanau wieder raus. Als der Karton aufging, schaute mich ein Mann im weißen Kittel an und steckte mich zwischen einem Grundig und einem Grätz ins Regal. Ich war in einem Radiogeschäft. Jeden Montag staubte mich der Lehrling ab und ich habe den Hessischen Rundfunk gespielt. In der Mittagspause, wenn das Geschäft zu hatte, hat mich der Lehrling auf die Mittelwelle eingestellt. Da gab es dann RTL, die vier fröhlichen Wellen und eine ganz andere Musik, sage ich Ihnen. Da gab es aber auch Mecker, wenn der Meister früher vom Mittag kam. Der wollte eine andere Musik als der Lehrling. Na jedenfalls wurde es draußen Winter und eines Tages kam ein Mann in den Laden, der sich gar nicht lange alle Geräte anhörte. Er sagte zum Meister, ein Nordmende muss es sein, das sind die Besten. Aber das ging mir natürlich runter wie Öl. Der Grundig hat das gar nicht gemocht und hat angefangen zu rauschen. Also ganz heftig, so verstimmt war der. Naja, jedenfalls hat mich der Meister für 375 Mark verkauft. Das war eine Menge Geld damals. D-A-C Radio, your
favorite station.
Runde. Bitte umschalten. Nochmal. aller geilen Raubsucht, schandbaren Grausamkeit, erbarmungslosen Gewalt, so dass das Gedächtnis der Völker an vieles Gute, Große und Liebenswerte, womit der deutsche Geist einst die Menschheit beschenkt hat, unterzugehen droht in einem Meer von Hass.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Wenn Sie diese Sendung auf Kurzwelle hören, die Sonne hat am 21.06. exakt um 10.24 Uhr, also vor etwa einer Stunde, ihren Höchststand auf ihrer Jahresbahn erreicht. Von ihrer Position exakt über dem nördlichen Wendekreis geht es von nun an wieder bergab. Neben einigen seltenen Vögeln sind auch momentan diverse Sonderstationen von den Austragungsorten der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika erwähnenswert. Aus den USA ist aktiv Whiskey 1 Charlie aus Boston, Kilo 4 Charlie aus Miami, Whiskey 4 Charlie aus Atlanta und Whiskey 7 Charlie aus Seattle. Kanada meldet sich mit Victor Charlie 3 Foxtrot aus Toronto, Victor Bravo 7 Foxtrot aus Vancouver. Und die drei Stadien in Mexiko sind mit 4 Alpha 1 Charlie Mike X-Ray Mexiko-Stadt, 4 Alpha 1 Golf Delta Lima Guadalajara und 4 Alpha 1 Mike Tango Yankee Monterey vertreten. Mehr Details zu den Ausbreitungsbedingungen auf der kurzen Welle hat uns nun wieder Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC.
Sommerbeginn bedeutet Sonnenhöchststand. In der Mitte Deutschlands sind das mehr als 62 Grad, die unser Zentralgestirn mittags über dem Horizont steht. In 6 Monaten, zur Wintersonnenwende, werden es dann nur mehr gut 16 Grad sein. Das reicht dann noch für etwas mehr als 8 Stunden, die die Sonne über dem Horizont steht. Derzeit sind es mit 16,5 Stunden mehr als doppelt so viel. Diese Zahlen machen deutlich, wie viel mehr Energie die Atmosphäre über unseren Köpfen im Moment im Vergleich zum Winter erhält, und natürlich hat das auch weitreichende Folgen für die Ionosphäre. Eine davon ist beispielsweise, dass sich das Gas im Sommer stark aufheizt und sich deswegen ausdehnt. Die für die Kurzwellenausbreitung entscheidenden freien Elektronen verteilen sich dadurch auf ein größeres Volumen. Ihre Dichte sinkt also und damit auch die kritische Frequenz, die gerade noch zur Erde zurückgebrochen wird. Weil andererseits die Nacht so kurz ist, gehen deutlich weniger freie Elektronen durch Rekombination verloren als im Winter. Die kritische Frequenz sinkt daher nachts nicht mehr so stark ab. Daher sieht die MUF-Kurve dieser Tage fast schon ein wenig nach Rauschen aus. Die höchste nutzbare Frequenz wabert in einem recht engen Korridor zwischen 18 und 21 MHz hin und her. Nur ab und zu verlässt sie den Richtung 14 MHz nach unten und 25 MHz nach oben. Die Tag-Nacht-Unterschiede sind also sehr gering und solange keine Störungen das Bild trüben, kann man auf dem 20- und 17-Meter-Band schon fast von Dauerbetrieb sprechen. Die Störungen, also vor allem ein sehr unruhiges Erdmagnetfeld, waren in der letzten Woche tatsächlich kein großes Thema. Nur am letzten Wochenende war etwas mehr Unruhe vorhanden, ansonsten war es weitgehend ruhig. Die Sonnenaktivität ist derweil auf dem Rückzug. Die größte sichtbare Region 4465 baut mehr und mehr ab, die Zahl der sichtbaren aktiven Regionen ist zurückgegangen und was noch da ist, ist klein und magnetisch einfach. Der solare Flux fiel daher auf 110 Einheiten. Auch die nächsten Tage werden recht störungsarm sein und ob die aktuell wirksamen, aber recht kleinen koronalen Löcher noch Unruhe reinbringen, ist eher fraglich. Etwas mehr Nachschub an aktiven Regionen von der Sonnenrückseite wird für dieses Wochenende erwartet. Einen signifikanten Aufschwung wird es aber noch nicht bringen. Danach kommen dann aber weitere Fleckengruppen und Mitte der Woche erwarten wir dann die ehemals sehr aktive Region 4455 zurück. Das lässt einen moderaten Anstieg der Sonnenaktivität erwarten mit einem solaren Flux, der sich von 110 Einheiten kommend bis 140 entwickeln kann. Tagsüber ist das meiste DX auf 20 und 17 Meter zu erwarten. 15 Meter öffnet ebenfalls, aber nicht zuverlässig. Nachts wird das 20 Meter Band meist durchgehend nutzbar bleiben. Sporadik E ist auf 10, 6 und 4 Meter weiter fast täglich anzutreffen. Auf 6 Meter werden auch immer wieder Kontakte nach Nordamerika gelockt. Und auch auf 2 Meter tut sich was. Letzten Sonntag Richtung Osten und am Donnerstag nach Spanien. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73. Gut DX. Bis zum nächsten Mal.